Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 bis 20 der 52. Sure, der Sure Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
صدق الله العلي
Vor der Übersetzung dieser Verse möchten wir vorausschicken, dass im 21. Vers von Unverheirateten die Rede ist. Die verheirateten Gläubigen werden auch im Paradies mit ihren Frauen, sofern diese gläubig und rechtschaffen waren, vereint sein. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wahrlich, die Gläubigen werden weilen in Paradiesgärten, inmitten seliger Wonne, voller Freude und Erleichterung ob der göttlichen Segensgaben, die ihnen zuteil werden, und darüber, dass sie vor der Pein des Feuers bewahrt blieben. Engel werden zu ihnen sagen, esset und trinket, wohl bekomme es euch, um dessentwillen, was ihr Gutes auf Erden tatet. Gegen aneinandergereihte Polster lehnen sie, und wir werden sie vermählen mit schönäugigen Paradiesengeln.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 24. Juni 2023, gleich dem 3. Tier 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Neue Weltordnung, Wesen, Zeichen und Eigenschaften. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Botschaft des Revolutionsoberhaupts an die gemeinsame Sitzung der Informationsministeriums und der IRGC-Informationsorganisation. IRGC. Alle Schiffe in der Straße von Hormuz müssen sich auf Persisch vorstellen. Dänischer Staatsanwalt beschuldigt Angreifer auf die iranische Botschafterin des Attentats und des körperlichen Angriffs. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Botschaft des Revolutionsoberhaupts an die gemeinsame Sitzung der Informationsministeriums und der IRGC-Informationsorganisation. In einer Botschaft an die gemeinsame Sitzung des Informationsministeriums und der Informationsorganisation des Korps der Revolutionsgarde der Islamischen Republik Iran, IRGC, hat das Oberhaupt der Islamischen Revolution die Zusammenarbeit und das Verständnis des Informationsministeriums und der IRGC-Informationsorganisation auf allen Ebenen beschwören. Diese Sitzung, an der auch der Büroleiter des Revolutionsführers, Mohammadi Golpayegani, sowie eine Anzahl von Verantwortlichen des Landes aus der Politik und dem Militär teilnahmen, fand in der Nachbarschaft des Hofs des 8. Imams der Schiiten, Ali ibn Musa Reza, Friede sei mit ihm, statt. Bei der Sitzung ging es um die Umsetzung der Empfehlungen des Oberhaupts der Islamischen Revolution sowie um die Synergien und Konvergenz zwischen den beiden revolutionären Institutionen bei der Bekämpfung der Verschwörungen der Feinde der Islamischen Revolution. In der Botschaft des Oberhaupts der Islamischen Revolution an diese Sitzung, die von Mohammadi Golpayegani verlesen wurde, hieß es: Die Frage der Information ist eine der wichtigsten Fragen des Landes und eine unserer Schwächen in Bezug auf die Geheimdienste ist das fehlende Verständnis zwischen diesen Staatsorganen. Wenn die Herren für die Sache Gottes kämpfen wollen, besteht ihr Dschihad darin, dieses Verständnis auf allen Ebenen umzusetzen. Obwohl heute an der Spitze dieser beiden Staatsorgane ein ernsthaftes Verständnis herrscht, besteht die eigentliche Anstrengung jedoch darin, diese Zusammenarbeit und dieses Verständnis auf allen Ebenen umzusetzen. IRGC. Alle Schiffe in der Straße von Hormuz müssen sich auf Persisch vorstellen. Angaben des Kommandeurs der Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarde, IRGC, zufolge müsse jedes Boot, Schiff oder U-Boot, das die Straße von Hormus passieren wolle, seine Nationalität, Fracht und seinen Zielort auf Persisch bekannt geben. Sonst werde man gegen es vorgehen. General Tang Sidi, Kommandeur der IRGC-Marine, wies am Freitag in Ahvaz, der Hauptstadt der Provinz Khuzestan, in einer Rede bei der Gedenkfeier zum 8. Jahrestag des Martyriums von Sayyid Jassim Nuri, einem der Verteidiger des Heiligen Schreins, auf einige Errungenschaften der IRGC-Marine nach dem Sieg der Islamischen Revolution hin und erklärte, in der Zeit des despotischen Herrschers durften wir die Wasserstraße der Hormuz-Meerenge nicht kontrollieren. Aber jetzt muss sich jedes Boot, Schiff und U-Boot, das diese Meerenge passieren will, auf Persisch vorstellen. Zu den Bewegungen des Feindes nach der Festnahme amerikanischer Seeleute im Persischen Golf sagte General Tang Sidi, die tapferen Männer der Marine hielten diese Seeleute auf der persischen Insel fest. Um sie zu befreien, startete ein US-Flugzeug von U-Boot. Sie wurden gewarnt, dass wir es angreifen würden, wenn das Flugzeug auf der iranischen Insel lande. Mit dieser Warnung wurden es gezwungen, zurückzukehren. General Tang Sidi erklärte, dass Gott uns heute Kraft gegeben habe, welche die Frucht des Blutes der Märtyrer sei, und betonte, Gott gibt Ehre, wem er will, und wir werden geehrt, weil wir bei Gott sind. Dänischer Staatsanwalt beschuldigt Angreifer auf die iranische Botschafterin des Attentats und des körperlichen Angriffs. Ein Angreifer, der letztes Jahr mit einem Messer in die iranische Botschaft in Kopenhagen eingedrungen worden ist und dabei einen der örtlichen Mitarbeiter verletzt und Schäden an den Fahrzeugen der Botschaft anrichtet hat, ist von der dänischen Staatsanwaltschaft beschuldigt worden, ein Attentat auf die Botschafterin der Islamischen Republik Iran in Dänemark, Afsane Nordipur, geplant zu haben. Den in der am Freitag, den 23. Juni 2023 veröffentlichten Erklärung der dänischen Staatsanwaltschaft enthaltenen Fällen zufolge wurde dem 33-jährigen Angreifer ein sehr gewalttätiger, grausamer und gefährlicher körperlicher Angriff auf die iranische Botschafterin Afsane Nordipur vorgeworfen. Als weitere Fälle werden unter anderem Zerstörungen und Beschädigungen an Autos und am Botschaftsgebäude genannt. Anfang Oktober letzten Jahres 2022 war ein Angreifer auf das Gelände der iranischen Botschaft in Kopenhagen eingedrungen und hatte die Botschafterin mit einem Messer bedroht. Er hatte zudem mehrere Autos der iranischen Mission demoliert und war dann von einem Beamten der Vertretung überwältigt worden. Der Angreifer wurde sofort von der Kopenhagener Polizei festgenommen, saß lange Zeit in der Untersuchungshaft und steht seit längerem in der Psychiatrie unter Beobachtung. Laut der Pressemitteilung der dänischen Staatsanwaltschaft ist die Strafe für eine Straftat gegen einen Diplomaten und Vertreter eines fremden Landes nach dem Strafrecht dieses Landes doppelt so hoch wie die Strafe für eine Straftat gegen normale Bürger. In diesem Zusammenhang erklärte der dänische Generalstaatsanwalt, dass ein ausländischer Diplomat in Dänemark seine Arbeitspflichten nicht ohne Angst vor körperlichen Angriffen erfüllen kann, ist ein sehr ernstes und inakzeptables Problem, und nach dem dänischen Strafrecht sollte der Diplomat in dieser Hinsicht geschützt werden. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdollahian, führte letztes Jahr unmittelbar nach dem Vorfall ein Telefongespräch mit der iranischen Botschafterin in Dänemark. Er sagte, es ist bedauerlich, dass im Herzen Europas ein solcher Angriff auf eine Frau und zudem auf eine Botschafterin mit diplomatischer Immunität verübt wird und die Polizei nicht rechtzeitig einschreitet. 5 in Armenien inhaftierte Iraner nach Iran verlegt. Angaben des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran von Freitag gestern zufolge sind 5 in Armenien inhaftierte iranische Staatsbürger nach Iran überstellt worden. Damit setzten Erivan und Teheran eine entsprechende Vereinbarung über die Überstellung von Sträflingen zwischen den beiden Ländern um. Mit den Bemühungen und Folgemaßnahmen des Außenministeriums, des Justizministeriums und des Repräsentantenbüros der Islamischen Republik Iran in Erivan wurden 5 in Armenien inhaftierte iranische Staatsbürger nach Iran überstellt. Das Außenministerium in Teheran zeigte sich zufrieden mit diesem Ereignis und äußerte die Hoffnung, dass dieses Verfahren die Arbeit der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden beider Länder erleichtern und koordinieren wird. Dieses Ministerium betonte außerdem, dass es zusammen mit anderen relevanten Institutionen der Verfolgung einer Amnestie und Freilassung iranischer Häftlinge oder ihre Überführung in das Land Priorität in seinen konsularischen und justiziellen Unterstützungsprogrammen eingeräumt habe und dementsprechend Versuche, durch gemeinsame konsularische Kommissionen Rechtshilfeverträge abzuschließen und umzusetzen, sowie Verurteilte zu überstellen. Statue eines sassanidischen Soldaten wurde der iranischen Botschaft in London übergeben. Die nach England geschmuggelte sassanidische Soldatenstatue ist der Botschaft der Islamischen Republik Iran in London übergeben worden. Sie war als Leihgabe 3 Monate lang im britischen Museum ausgestellt worden. Der Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran in London teilte dazu mit, die nach England geschmuggelte Statue eines sassanidischen Soldaten sei am Freitag offiziell der iranischen Botschaft in London übergeben worden. Zuvor hatte Teheran nachgewiesen, dass die Statue iranisches Eigentum ist. Mehdi Hossein Martin, der Geschäftsträger der Islamischen Republik in London, twitterte, die nach England geschmuggelte Statue eines sassanidischen Soldaten wurde Iran übergeben, nachdem nachgewiesen wurde, dass sie Iran gehört. Hossein Martin fuhr fort, dieses wertvolle antike Werk wurde heute, Freitag, offiziell an die Botschaft der Islamischen Republik Iran in London übergeben und so Gott will, wird es bald in die liebe islamische Heimat geschickt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 20 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Kudaki, das heißt Kindheit.
Shura al-Kudaki. چشم من همه رنگی فریبا بود. دل دور حسد من شکیبا بود. نمرا سوز سینه بود، ندلم جای کینه بود. شورا به کودکی بر نگردد دریگا. قیل و قال کودکی بر نگردد دریگا.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran!
Wird gesagt. Hiermit sind Sie, liebe Hörerfreunde, wieder zu einer Geschichte und einem iranischen Sprichwort eingeladen. Es war einmal ein König. Er war schon alt, aber er hatte keine Nachkommen. Da ließ er alle Minister kommen und teilte ihnen seinen letzten Willen mit. Nach meinem Tod sollt ihr allsamt in aller Frühe zum Stadttor gehen. Der Erste, der die Stadt betritt, soll König werden. Aber erzählt niemandem davon, denn sonst werden sich Tausende am Stadttor versammeln und es wird zu einem großen Tumult kommen. Verratet also niemandem etwas. Nach einiger Zeit starb der König und das Volk geriet in Sorge, wer den Thron besteigen würde. Nach der Beisetzung des Königs beschlossen die Minister, am nächsten Morgen in aller Frühe zum Stadttor zu gehen. Schon vor dem allerersten Morgenlicht fanden sie sich alle dort ein. Als das Stadttor geöffnet wurde, stand ein Bettler davor. Die Minister verbeugten sich vor ihm und setzten ihm feierlich die Königskrone auf. Der arme Bettler war ganz verstört und dachte, es müsse sich um einen Scherz handeln. Aber da hatten ihn die Minister schon zum Königspalast gebracht und ihn angewiesen, den Thron zu besteigen. Musik.
Der Bettler war also zum König gekrönt worden. Ein herrliches Leben hatte für ihn begonnen. Als Bettler hatte er oft gehungert, aber nun lebte er wie im Schlaraffenland. Er dankte Gott, dass er seinem Vorgänger kein Nachkommen geschenkt hatte und führte ein sorgloses Leben. Aber eines störte ihn. Ihn störte, dass er nicht wusste, wie man ein Königsreich verwaltet. Deshalb war er das Herrschen schnell leid und stellte es beiseite. Doch bald darauf erfuhr er von vielen Tumulten in verschiedenen Winkeln des Landes. Hilflos musste er mit ansehen, wie immer mehr Teile seines Königreiches ihm aus der Hand gerieten. So überkam ihn die Trübsal in seinem schönen Palast. Da suchte ihn ein alter Freund aus der Zeit, in der er noch am Bettelstab ging, auf. Dieser rief, als er ihn sah: »Gott sei es gedankt, dass du nach all den Jahren Rettung fandest und nun ein gutes Leben hast.« Da schüttelte der König traurig den Kopf. »Nein, lieber alter Freund, da gibt es nichts zu gratulieren. Überall im Land sind Unruhen, und ich sehne mich nach jener Zeit, als ich noch Bettler war. Damals brauchte ich mir nur um ein Stückchen Brot und ein bisschen Essen Sorgen zu machen, aber heute lastet die Sorge einer ganzen Welt auf mir. Heute ist mir klar geworden, dass Genügsamkeit das Beste ist, was Gott dem Menschen schenkt, aber viele wie ich wissen sie nicht zu schätzen.« Nach dieser Geschichte aus dem Golestan von Sadi folgt die Erklärung unseres heutigen Sprichwortes, welches sich hierzulande wie folgt anhört: Sabane sor sar sabz midahat bar bad. Ein junger Mann war aus lauter Not zum Dieb geworden. Eines Nachts stieg er über die Mauer einer Seidenweberei, um ein wenig Seide zu umwenden. Da sah er, dass der Weber noch am Werke war. Schnell wollte er wieder über die Mauer zurück auf die Gasse, als er ihn einen seltsamen Satz aus dem Mund des Webers hörte, nämlich: »O du rote Zunge, ich bitte dich, lass mich in Frieden und bringe mich morgen nicht um meinen Kopf.« Der Dieb fragte sich, was das zu bedeuten habe. Er sah heimlich dem Weber weiter zu, wie er Seide webte, und ab und zu diesen Satz wiederholte: »O du rote Zunge, ich bitte dich, lass mich in Frieden und bringe mich morgen nicht um meinen Kopf.« Der Dieb sah auch die schön wunderbar gemusterte Seide. Für die würde er gutes Geld beim Hehler bekommen. Doch eigentlich interessierte ihn dieser Stoff gar nicht mehr so richtig. Nein, sein Interesse konzentrierte sich nur immer mehr darauf, in Erfahrung zu bringen, weshalb der Weber seine Zunge anflehte, nichts Riskantes zu sagen.
Der Seidenweber hatte seinen Stoff zu Ende gewebt und legte sich endlich schlafen. Früh am Morgen stand er auf, legte den Seidenstoff in ein Bündel und verließ die Werkstatt. Der Dieb, der vorher schnell auf die Gasse zurückgekehrt war, folgte dem Weber und versperrte ihm schließlich den Weg. »Wo willst du hin?« Der Weber: »Ich gehe zum Hof des Hakim. Diese schöne Seide habe ich für ihn gewebt.« Da sagte der Dieb: »Der Hakim wird dich sicher gut bezahlen.« Der Seidenweber wieder: »Gott weiß es besser. Vielleicht werde ich leer ausgehen und im Gegenteil meinen Kopf verlieren.« Gerne hätte der Dieb mehr gewusst, aber er dachte, es ist besser, ihn in den Palast zu begleiten. Mal sehen, was passiert. Er bat den Weber, mitgehen zu dürfen. Er wolle gerne den Palast von innen sehen. dem Weber war es recht. Im Palast angekommen, überreichte der Weber dem Stadtverwalter die wertvolle Seide. Der Gouverneur bereitete das edle Tuch auf seinem Tisch auf. Alle waren beeindruckt von der Schönheit des Gewebes. Der Gouverneur war hoch erfreut über das kostbare Geschenk und wollte den Weber belohnen. Er lobte ihn: »Du bist wirklich ein Künstler. Sag mir nur, wofür dieses kostbare Tuch gut ist.« Da sagte der Seidenweber, nachdem er kurz geschwiegen hatte: »Es ist schade, aus diesem Stoff Bekleidung anzufertigen. Es ist besser, dass ihr es an einem sicheren Ort aufbewahrt. Ihr könnt in euer Testament schreiben, dass dieses Tuch nach eurem Tod über euren Sarg ausgebreitet werden soll, damit alle euren Sarg bewundern.« Der Gouverneur war zutiefst beleidigt und schrie wütend: »Was, schämst du dich nicht? Du redest in meiner Anwesenheit von meinem Tod.« Dann rief er zornig: »Werft diese Seide ins Feuer und schneide diesem Kerl die Zunge ab.« Mit diesen Worten schmiss er einem Untertan die Seide vor die Füße, und sogleich stürzten sich weitere Handlanger des Tyranns auf den Weber, um ihn davon zu schleppen. Da meldete sich der Dieb zu Wort: »Geehrter Hakim, wer hier befiehlt, seid ihr. Aber lasst mich erst ein Geheimnis über diesen Weber erzählen.« Unwillig genehmigte der Herrscher dem Dieb zu sprechen. Da sagte der Dieb: »O großer Hakim, von alters her heißt es, sei ehrlich, damit du selig wirst. Ich bin ein Dieb und gestern habe ich mich in die Werkstatt dieses Mannes geschlichen.« Und dann erzählte er von A bis Z, wie der Weber bei Anfertigung des Seidenstoffes immer wieder seine Zunge angefleht hatte, Acht zu geben und ihn nicht dem Tod auszuliefern. Schließlich sagte er: »Dieser Weber wollte euch nicht beleidigen, aber seine Zunge hat nicht auf ihn gehört und so hat er seinen guten Kopf verloren.« Da nahm der Gouverneur den Stoff und gab ihm dem Dieb, damit er nicht mehr stehlt. Er sagte: »Das ist der Lohn für deine Anständigkeit. Dann verzieh auch dem Weber«, gab ihm Geld und folgenden guten Rat: »Es ist besser, wenn du nichts mehr sagst. Geh in deine Werkstatt und wenn du einen Stoff gewebt hast, dann schicke diesen Freund damit zu mir. Ich weiß selber am besten, was ich damit anfangen kann.« Nun, liebe Hörerfreunde, kennen Sie ein weiteres Sprichwort aus dem Sprachgebrauch der Iraner. Man verwendet es auf jemanden, der nicht darauf achtet, was er redet und sich durch sein Reden in Schwierigkeiten bringt. Und zwar sagt man: »Die rote Zunge gibt den grünen Kopf der Vernichtung wörtlich dem Wind preis.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sadire Ta'rif mit dem Titel Feroq. auf Deutsch Abschied. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Neue Weltordnung, Wesen, Zeichen und Eigenschaften. Weiterhin guten Empfang. Am 10. und 11. Mai 2023 veranstaltete die Nationale Universität für Verteidigung Irans ein zweitägiges Treffen mit dem Titel Geometrie der neuen Weltordnung. Dazu haben wir zwei Beiträge vorbereitet, in denen wir mit einem kurzen Verweis auf die Weltordnungen die Zeichen und Merkmale der neuen Weltordnung erörtern. Die internationale Ordnung umfasst eine Reihe geschriebener und ungeschriebener Vereinbarungen, Regelungen und Beziehungen zwischen wichtigen Akteuren, die die internationalen Politik gestalten und verwalten. In mehreren historischen Perioden, vom Westfälischen Frieden im Jahr 1648 bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion, sind mehrere internationale Ordnungen entstanden und wieder untergegangen. Mitte des 17. Jahrhunderts und nach 30 Jahren Religionskriegen in Europa versammelten sich Vertreter großer europäischer Länder im Rathaus von Münster und Osnabrück und unterzeichneten die beiden Friedensverträge, die als Westfälischer Frieden bekannt sind. Dieser Vertrag bildete die erste Weltordnung, auf deren Grundlage vereinbart wurde, dass jedes Land, unabhängig von seiner Größe, als unabhängige politische Einheit mit Souveränität auf seinem Territorium anerkannt wird und die Länder sich nicht in die Angelegenheiten anderer einmischen sollten. Das Hauptmerkmal der Westfälischen Ordnung war das Kräftegleichgewicht auf Weltebene. Das sogenannte Westfälische Staatensystem bestand bis zum Ersten Weltkrieg. Aber die Westfälische Ordnung war im Laufe von drei Jahrhunderten mit vielen Herausforderungen konfrontiert und wurde schließlich durch den Krieg zerstört. Nach dem Ende dieses Krieges war der Vertrag von Versailles und die Gründung des Völkerbundes ein Versuch, eine neue Ordnung zu schaffen, ein Versuch, der erfolglos blieb. Und der Zweite Weltkrieg mit größeren Ausmaßen und mehr Opfern war das Ergebnis des Scheiterns dieser Ordnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten mit verschiedenen Mitteln eine liberale Weltordnung zu etablieren. Der Marshallplan, die Bildung internationaler Institutionen wie der Vereinten Nationen, der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und die Schaffung multilateraler Sicherheits- und Militärstrukturen wie der NATO gehörten zu den wichtigsten Maßnahmen zur Errichtung der vom Westen gewünschten Ordnung. Der Institutionalismus war eines der Hauptmerkmale der liberalen Ordnung. Unterdessen versuchte die Sowjetunion in Form des Ostblocks als Rivale der liberalen Welt ihre eigene gewünschte Ordnung zu etablieren. Schließlich endete die bipolare Weltordnung im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks. Nach dem Kalten Krieg wich die bipolare Weltordnung der unipolaren Weltordnung und der Westen, angeführt von den USA, sprach von einer neuen Weltordnung. Francis Fukuyama stellte die Theorie vom Ende der Geschichte vor. In dieser neuen Ordnung übernahmen die Vereinigten Staaten von Amerika die einzige Macht mit militärischer Kraft und politischer Autorität, die wirksam eingreifen konnte, die Rolle der Weltpolizei. Die Operation Desert Storm im Zweiten Golfkrieg und die Vertreibung des Irak aus Kuwait, die Rolle der USA bei der humanitären Intervention der NATO zur Vertreibung serbischer Truppen aus dem Kosovo im Jahr 1999 und die Luftangriffe auf Afghanistan, die den Zusammenbruch der Taliban im Jahr 2001 beschleunigten, zeigten diese Position nur zu gut. Der Niedergang der liberalen Ordnung begann jedoch früher als die beiden Vorgänger, westfälische und bipolare Ordnung, und erreichte den Punkt, an dem Francis Fukuyama, der Begründer der Theorie vom Ende der Geschichte, erneut ein Buch schrieb mit dem Titel »Nach dem Ende der Geschichte«. In diesem Buch und seinen anderen Schriften gab er zu, dass er hinsichtlich des unbestrittenen politischen und wirtschaftlichen Sieges des liberalen Systems in der Welt zu optimistisch war und die Indizien von etwas anderem zeugten. Auch Farid Zakaria, der eine neorealistische Haltung vertritt, stellt fest, dass wir in eine postamerikanische Welt eintreten, in der viele Menschen an vielen Orten deren Richtung und Wesen bestimmen. Richard Haas, ein bekannter amerikanischer Theoretiker, sagt dazu, obwohl Amerika immer noch das mächtigste Land der Welt ist, ist es nicht in der Lage, Frieden und globalen Wohlstand allein aufrechtzuerhalten, geschweige denn fortzuentwickeln. Der Prozess, der vor vielen Jahren begann und auf den auch westliche Denker wie Joseph Nye hingewiesen haben, ist entgegen ihrer Behauptung nicht die Verlagerung des Schwerpunkts der globalen Macht vom Westen in den Osten, sondern es geht vielmehr um die Machtverteilung im globalen System und um das Aufkommen neuer Akteure, bei denen es sich überwiegend um nicht-westliche Akteure handelt. In diesem Rahmen ist der Westen und insbesondere die USA nicht mehr wie in der Vergangenheit der Schwerpunkt militärischer, wirtschaftlicher und kultureller Macht, sondern aufstrebende wirtschaftliche, politische und militärische Mächte im Osten wie China und Wirtschaftsunionen wie die ASEAN leisten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zu den globalen Gleichungen. Das Scheitern des militärischen und politischen Willens der USA in Ländern wie Jemen, Irak, Syrien und Libanon ist in vielen Fällen eine weitere Bestätigung für das Ende der Ära der Machtkonzentration in der westlichen Welt unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wissenschaftliche und technologische Innovationen sowie gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten der Weltgemeinschaft haben die Komplexität der Weltordnung erhöht. China und andere Mächte auf der südlichen Halbkugel haben wirtschaftlich und politisch an Bedeutung gewonnen. Länder wie Indien und Brasilien haben ehrgeizige Wirtschafts- und Entwicklungspläne umgesetzt und haben weitere Pläne in Entwicklung. Washington ist damit bei der Gestaltung seiner internationalen Politik und seines Einflusses mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert.
Thank you.
Tatsache ist, dass wir jetzt nach mehr als 2 Jahrzehnten der Versuche der USA und ihrer westlichen Verbündeten, eine unipolare Weltordnung zu errichten und zu stabilisieren, die Anzeichen des Niedergangs der auf die USA ausgerichteten Weltordnung und die Bildung einer neuen internationalen Ordnung miterleben. Ein Thema, das in den Äußerungen des Oberhaupts der Islamischen Revolution unter Titeln und Konzepten wie Änderung in der Geometrie der Weltordnung, historische Wende, endogene Kapazität, strategische Tiefe und so weiter beachtet und in den Fokus gerückt wurden. Einige Theoretiker sind der Ansicht, dass der Krieg in der Ukraine eines der Ereignisse ist, mit denen die USA und Europa begonnen haben, die derzeitige Ordnung aufrechtzuerhalten und die Bildung einer neuen Weltordnung zu verhindern. Mit anderen Worten, der Ukraine-Krieg und die umfassende Konfrontation zwischen den USA und Europa mit Russland in diesem Krieg ist selbst ein Zeichen für die Akzeptanz der weltweiten Bewegung in Richtung der neuen Weltordnung. Während die westfälische Ordnung rund 3 Jahrhunderte lang bestand, bestanden in den letzten 7 Jahrzehnten 2 Weltordnungen. Die bipolare Ordnung, Ostblock, Westblock, bestand etwa 40 Jahre und die von den USA angeführte unipolare Ordnung nur 30 Jahre. Und jetzt sprechen wir über die Entstehung einer neuen Ordnung in der Welt. Im nächsten Beitrag werden die Zeichen und Merkmale der neuen Weltordnung untersucht. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.